Und da sind wir wieder. Wir begleiten euch jetzt für die nächste Stunde, für die nächsten anderthalb Stunden, was weiß ich, werden wir sehen, wo auch immer ihr seid. Denn das ist ja das Ding. Früher musste man vor dem Radio sitzen, stand dann in der Küche oder ganz früher noch im Wohnzimmer. So ein Empfänger stand statt Fernseher. Dann im Auto konnte man Radio hören, aber Podcast kann man jetzt überall hören. Ich habe jetzt eine Nachricht bekommen von jemandem, der auch Baywatch Berlin hört und sich auch darüber gewundert hat, wo der das eigentlich gehört hat. Der hat geschrieben, letztes Wochenende war ich in Rom und als normaler Touri muss man sich natürlich den Petersdom anschauen. In der viel zu langen Schlange habe ich dann, um die Zeit zu vertreiben, die neue Folge Baywatch ins Ohr gedrückt. Ein wenig später, als ich mir die Grabstätten der alten Päpste angeschaut habe und mich mir eine sehr gute HelloFresh-Werbung anhörte, bin ich wieder zu mir gekommen. Ich habe mir gerade allen Ernstes euer Gelaber angehört, während ich die wohl eindrucksvollste Kirche besichtigt habe. Sachen gibt's. Fast so, als wäre sinnloses Gelaber ein Teil des Konzeptes der Kirche.
Wir sind die Sixtinische Kapelle des sinnlosen Gelabers.
Das finde ich aber irgendwie eine schöne Vorstellung, ne? Dass wenn man so das Gefühl hat, da ist da so monumentale Musik und dann diese eindrucksvollen, wirklich fast schon ja, Weltwunder, die da hergestellt werden, Weltwunder der Kunst. Und dann ja, redet man da irgendwie über das Magnetangeln oder über, weiß ich auch nicht.
Ich habe jetzt nur die Sorge, vor dem Petersdom gibt es ja so Schilder. Mhm. Wenn man ansteht, dann kann man die schon studieren, was ist halt erlaubt, wenn man in den Petersdom geht. Mhm. Und verboten sind kurze Hosen zum Beispiel. Und ich meine mich zu erinnern, bin da aber nicht ganz sicher, dass man auch seinen Kopf irgendwie bedecken muss. Wahrscheinlich vor allen Dingen Frauen. Aber kurze Hosen sind definitiv nicht erlaubt und dann kriegt man da entweder sowas zum Überwerfen oder man darf nicht rein. Und jetzt so diese Nachricht da ist und jetzt praktisch in der Öffentlichkeit habe ich Sorge, dass da auch so ein Baywatch Berlin Cover ist, was so rot durchgestrichen wird. Weil das kann nicht in Gottes Sinne sein.
Könnte sein.
Vielleicht können unsere Baywatch Berlin HörerInnen das mal mit Photoshop erstellen, dieses Schild für den Petersdom, da müssen sie sich nicht die Mühe machen.
Ja, die haben auch immer noch so ganz tolle altmodische Formulierungen für Dinge, die sie nicht mögen. Vielleicht sind wir jetzt ein sogenanntes schändliches Ärgernis. Das ist doch sowas Katholisches.
Ja, du bist doch hier, wie sagt man denn?
Ein schändliches Ärgernis.
Katholik.
Katholik. Ja. Kirchenfest? Nee, wie sagen wir denn?
Du bist am nächsten dran.
Bibelfest.
An dem Job Papst von uns dreien.
Ja, absolut.
Wenn das einer von uns sein müsste, wäre es am ehesten du.
Das stimmt.
Weil du bist auch ein Traditionalist.
Aber das heißt auch nicht viel, ne?
Und du zirnst gerne. Das passt zu dir.
Ich habe ja auch die biblischen Plagen um mich.
Da bist du schon abgehärtet.
Ja, genau. Du warst jetzt praktisch selber eine biblische Plage.
Ja, ich komm gerade wie aus so einer Zeitkapsel. Denn als wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben, habe ich danach gesagt, wir haben so die Kopfhörer abgenommen, habe ich gesagt, oh, ich fühle mich irgendwie ein bisschen komisch.
So. Mhm. Ja. Und wir noch so papalapap.
Ja, ja.
Hals, Maul, haben wir gesagt, so nett wie wir sind.
So, also bin ich noch kurz ins Büro und danach hat es mich so umgehauen und ich bin heute den ersten Tag wieder auf den Beinen. Also ich habe es gestern probiert, bin kurz ins Büro, hab gemerkt, nee, das bringt nichts, bin wieder heim. Mhm. Und ich hatte die Influenza, also Influenza A, B, ich habe jetzt auch, also weiß ich nicht, ob A oder B, ich habe gelernt, man kann es mittlerweile testen wie Corona. Mhm. Und liebe Leute, es ist die absolute Oberhölle.
Ja.
Und ich werde mich impfen lassen. Ich werde auf Glashäufer Umlauf hören und ich werde im Herbst werde ich da stehen und eine Grippeimpfung machen.
Ich werde euch selber impfen, habe ich mir überlegt. Ich werde, das ist meine neue Sache, ich werde hier dann im Herbst, das können wir so ein Baywatch-Event draus machen, ich werde mir über unseriöse Umwege, werde ich mir den Impfstoff selber besorgen und werde den mit hierher bringen. Es ist auch kein Arzt hier oder so.
Willst du uns impfen?
Ich mache das selber. Ich habe dann so eine kleine Kühltasche. Ja. Also ich weiß ja nicht mal, ob man das kühlen muss. Aber ich denke mal, das ist nicht schlecht, wenn man das gekühlt hat.
Und dann du informierst dich bitte. Du bist dann nicht im Herbst hier und denkst so, verschiedene Sachen sind nicht schlecht. Und jeder Impfarzt weiß, keine Ahnung, das muss 20 Grad haben. Und du so, nee, ich habe das gekühlt.
Nee, bis dahin weiß ich das.
Du musst das auch dekantieren und alles, was dazugehört.
Alles, was man damit macht, genau. Und dann gucke ich auch, dass da keine Luft ist in der Spritze und so.
Ach, das ist ja lieb.
Ja, man ist ja sonst tot.
Auch kein Spülmittel, ne?
Genau. Und ich werde euch persönlich impfen. Habe ich mir vorgenommen. Und ich sehe auch zu, dass ihr praktisch keine Möglichkeit habt, anders an das Zeug zu kommen.
Was ist das schon wieder für eine kranke
Scheiße? Ist das dann ein Hobby von dir?
Ja.
Dass du Impfarzt wirst?
Ich werde Impfarzt.
Irgendwie finde ich es aber auch crispy.
Ist doch witzig,
komm,
oder?
Komm, drauf geschissen, ich bin dabei.
Ich mache die Impfung, ich weiß gar nicht, ob das legal ist, Körperverletzung. Müsst ihr was unterschreiben vorher?
Ich unterschreibe dir was.
Ja, ja. Müsst okay. ihr unterschreiben, komm, dass ihr das okay. wollt.
Ich will diese Freck von Schmidt nicht haben. Was waren so die Hauptbegleiterscheinungen? Du hattest Influencer im Haus.
Influencer.
Ist Riccardo Simonetti auch wieder gegangen?
Ja. Oh. Ja. Also, ja, Schüttelfrost, Fieber, Gliederschmerzen. Und das ist aber, normalerweise nimmt man dann ganz viele Tabletten. Und dann kommt man so durch den Tag. Das hatte gar keine Auswirkung, die ersten 3 Tage.
Mhm.
Und ich habe eigentlich 12-13 Stunden gepennt. Mir tat alles weh, wund gelegen und. Aber es wurde nicht besser. Es wurde einfach immer nicht besser.
Ja.
Und es hat gedauert, von Mittwoch bis Sonntag hatte ich Dauerfieber.
Mhm.
Und dann wurde es so langsam, ist man mal mit 3 oh, Ibo durch den Tag gekommen.
Aber hattest du so allgemeine Gedanken übers Leben oder sowas, weil du so abgeschnitten warst vom Rest der Welt?
Allgemeine
hattest du,
Gedanken übers Leben.
Hattest du irgendwelche Erfahrungen jetzt sozusagen in diesem Zustand, in den du geraten bist? Weil du ja schon ein bisschen drüber schwebst in so einem Moment.
Ja, ich glaube, der Einzige, das ist aber ja auch schon ein Klassiker, ich fand es bewundernd zu sehen, auch im Rückblick, dass einem in dem Moment, wo man richtig krank ist, ist alles andere scheißegal. Also wirklich alles andere scheißegal. Das meine ich gar nicht so dämonisch, sondern einfach zu sagen, es ist mir egal, was für ein Meeting ist. Es ist egal, wie wichtig der Besuch ist, der kommt. Es ist egal, was für ein Geschäftsessen man hat. Es ist alles wurscht. Ich bleibe zu Hause und ich denke nicht mal eine Sekunde drüber nach, ob ich mich irgendwie fit spritze.
Ja, ja.
Ja, und was machst du aus dieser Erkenntnis?
Nichts.
Ja.
Der Gesunde trägt eine Krone, die nur der Kranke sieht.
Oh, Ich finde, jetzt sollten wir aufhören mit dem Podcast.
Ja, ja. Ich mache jetzt eine Facebook-Seite, wo ich dann so Sprüche dieser Art hinterlege mit so Bildern, weißt du, mit so einem Sonnenuntergang hinter so einem Zaun oder irgendwie sowas. Und dann kann ich das dann so in so einer schönen Schrift darüber machen.
Habt ihr Lust auf einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und ein bisschen Berlin-Wissen?
Ja, also
wenn ihr Nein sagt, dann mache ich es trotzdem.
Über welche Zeitspanne sprechen
wir? Wir reden eigentlich vom, ich glaube, 19. Jahrhundert, aber bis heute interessant, denn ich möchte euch etwas erzählen über die Oberbaumbrücke, unweit dieses Studios.
Ja.
Die Oberbaumbrücke ist erstens, finde ich, eines der schönsten Brücken Berlins. Und die Oberbaumbrücke wurde irgendwann 1800 und ein paar zerquetschte gebaut, interessiert eh keinen die Zahl, und wurde dann zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, Ende des Zweiten Weltkriegs, in der Mitte durchgesprengt, damit Leute nicht rüberkommen, und hatte eine ganz wichtige Funktion zu Zeiten der Mauer, in der Teilung Berlins.
Müssen wir kurz erzählen, wo die ist, damit man sich das
vorstellen kann. Die ist in Kreuzberg, eine rote Brücke aus roten Ziegeln. Sie verbindet den Stadtteil Friedrichshain mit dem Stadtteil Kreuzberg, also den Osten und den Westen, und ist eigentlich die Brücke, die man in jeder Folge von, wie heißt diese Berlin-Sendung da, diese grausige...
Berlin 90-210.
So, genau, irgendwie das. Ne, das sieht man da immer.
Und die Lola Rent ist da durchgerannt.
Ist da durchgerannt. Die hat so ganz hübsche Türmchen. Und die ist in der Mitte geteilt und mit einem modernen Zeug zusammengehalten. Und eben zu Zeiten der Mauer war sie auch so eine Art Grenzübergang. Konnte man von Osten in den Westen. Dort gab es auch einen der ersten Mauertoten. Tatsächlich jemand, der hat versucht, da rüber zu machen und erschossen wurde. Und unsere liebe Kollegin, Reinigungskraft Sabine, hat mir heute Morgen eine rührende Geschichte erzählt, die wieder zeigt, dass wie viele Menschen, die auch in Berlin wohnen, wirklich Teil der gelebten Geschichte sind und die sich abgespielt hat an jener Brücke. Und zwar hat unsere Sabine als 3 Käse hoch, ich denke mal, sie war so 20, Ende 70er, hat sie gesagt, ist sie mal über diese Brücke gelatscht oder gelaufen, weiß man nicht genau. Und sie hatte einen tollkühnen Plan. Und ich will jetzt von euch wissen, eine kleine Geschichtsstunde, ist das Stoff für Netflix?
Naja, könnt ihr sowas sagen? Pass auf, weiter,
also. Jetzt kommt's. Also sie läuft über die Brücke und sie hat einen tollkühnen Plan. Sie hat sich etwas in den Kopf gesetzt. Sie lauf. Sie hatte den Plan, Sabine ist ja eine Westberlinerin.
Tempelhof.
Gewesen. Sie ist groß geworden im Westen Berlins. Das heißt, sie hat die Brücke aus Kreuzberg betreten. Friedrichshain im Osten, wir sind hier gerade im Osten, Sabine also aus dem Westen auf dem Weg mal zu kicken, was da so im Osten los ist. Und sie hatte einen tollkühnen Plan, der bestand darin, dass sie sich vorgenommen hat, oder sie hatte den Gedanken, bisher, wenn sie irgendwo hingespuckt hat, hat sie ja immer nur in den Westen gespuckt. Sie hat sich ja zu Hause mal ins Klo gespuckt, das war im Westen. Sie hat mal auf so einen Trottoir gespuckt, wie ihr im Saarland sagt, das war alles im Westen. Und sie hat ja noch nie in die DDR gespuckt.
Richtig.
Und hat sich gesagt, eine fein unsichtbare Linie vom Menschen gemacht, durchtrennt genau die Spree. Ne, zwischen Westberliner Spree und DDR-Spree. Und unsere Sabine hatte den Plan, in den 70er, wie sie selber sagt, jetzt erstmalig in die DDR zu spucken. Also ist sie da losgelaufen und es ist leider nur eine Fassgeschichte, hat schon die Spucke im Mund gesammelt, wollte ausholen zum großen Spucken in die DDR, auch sicher auch eine politisch aufgeladene Protestaktion. Und dann haben die Fopos sie schon abgehalten mit einem bösen Blick und einem Ruf, sie soll da weggehen vom Wasser, und haben sie davon abhalten können, in die DDR zu spucken.
Oh, traurig, das ist aber schade.
Ja.
Einmal in die DDR spucken.
Wer weiß, also vielleicht auch gut, dass es nicht passiert ist. Vielleicht wäre das was gewesen, weißt du, als so die Wiedervereinigung stattgefunden hat, wo die DDR noch gesagt hat, ja, Moment mal, das verzeihen wir euch nicht.
Ja.
Ne? Also das ist ganz gut, dass sie da nicht reingeschaut.
Also du meinst, dass die ganze Ostpolitik von Brandt und so, dass das am Ende alles durch Sabine dann mit dem Arsch wieder eingerissen wird.
Ja. Ja, den Spuckvorfall von Oberbaum.
Ja, genau. Das würde praktisch direkt neben dem Kniefall auch nochmal ein Bild davon hängen. Ja, man sagt, hier, so ging ganz gut los, aber hier hat jemand dann doch ein bisschen geschichtsvergessen drauf losgespuckt.
Also ich finde, 4 Folgen Miniserie auf Netflix wäre das was.
Ja, oder CDF, ne? Was macht denn der Knopf noch?
Straight to join.
Aber habt ihr aktive Erinnerung an die DDR?
Ich schon. Ich bin ja als Berliner Kind groß geworden. Und es war so, dass meine Eltern relativ früh nach dem Mauerfall, da war ich ja so 4, 5 Jahre alt, großes Interesse hatten daran, die DDR zu entdecken und erstmal natürlich Ost-Berlin. Und das heißt, wir sind dann regelmäßig am Wochenende nach Ost-Berlin gefahren, und für mich als im Westen groß gewordener Junge sind die Erinnerungen geprägt von gelbem Licht von den Straßenlaternen. Die waren nämlich gelb, anders als bei uns, war das irgendwie weißer und dort gelb, von smockigem Nebel und dem Geruch von Braunkohle, weil in Ost-Berlin wurde noch mehr mit Kohleöfen geheizt, und weil war Braunkohle das Heizmittel, das ist ein ganz spezieller Geruch, den ich heute eigentlich gar nicht mehr rieche. Und die Häuser waren kaputt, und meine Eltern haben immer sehr geschwärmt, was für herrliche Altbauten hier stehen, wunderschön. Und für mich wirkte das immer alles total seltsam. Ich dachte, die sind alle kaputt, es riecht komisch, es ist nicht besonders hell, es ist neblig und kühl. Und es fehlte mir natürlich völlig die Vorstellungskraft, dass das mal das werden würde, was es heute ist. Eine der teuersten Adressen, der Prenzlauer Berg ja zum Beispiel. Ja. Und das war alles kaputt und alles runtergekommen, grau, dunstig und neblig. Und überall fuhren die Trabis. Das ist ja auch völlig aus dem Stadtbild verschwunden. Mhm. Du hast richtig gemerkt, du bist 100 Meter über diese Grenze und du bist in einer komplett anderen Welt. Selbst für mich als 3-, 4-, 5-Jährigen war das deutlich, dass das hier anders ist.
Es gibt gerade im Deutschen Historischen Museum, das hat ja eigentlich geschlossen, also diese Hauptausstellung, aber es gibt so Sonderausstellungen, und da gibt es eine momentan, die heißt What If? Wo einfach gesagt wird, wenn es in der Geschichte an bestimmten neuralgischen Punkten genau anders gelaufen wäre, wenn nicht das passiert wäre, was passiert ist, sondern wenn 2, 3 Kleinigkeiten, so ähnlich wie der Vorfall mit Sabine, ne? wenn dann auf einmal es geheißen hätte, so der friedliche Aufstand, der hätte eben nichts gebracht, sondern der...
Weil Sabine da reingespuckt hat.
Ja, weil Sabine da reingespuckt
hat. Deutsche Butterfly-Effekt.
Ja, genau. Ja, sowas in der Art. In dem Fall geht es dann eher darum, wie wäre es gewesen, wenn sich da das Regime gewaltvoller dagegen gewendet hätte, was ja Geschichte vorher auch schon gab.
Ja.
So, wie wäre das dann alles weitergelaufen? Interessant, wenn ihr mal in Berlin seid, guckt euch das mal an, fahrt da ruhig mal hin, braucht man so 2 Stunden oder so, und dann kann man sich das angucken. Das ist wirklich, wirklich ganz empfehlenswert. Warst du mal da? Warst du Erinnerungen oder Kindheitsgefühle dazu?
Wirklich, ich erinnere mich beim Fall der Mauer, also wie alt war ich, also 10, Da habe ich mich so, dass meine Eltern den ganzen Tag Nachrichten geguckt haben. Und das war aber für mich so, ich bin dann so gelangweilt auf der Couch rumgesprungen daneben und so. Es war für mich, als ging es um Venezuela. Es war wirklich keinerlei Verbindung zu Deutschland.
Naja,
also zu dem, was ich kenne.
Naja, wenn man keine Freunde hat. Ich war einmal, also ich glaube, ich war 2 oder 3 Mal da. An einmal kann ich mich erinnern, weil Freunde von uns, die wir dort hatten, die wir da besucht haben in Magdeburg, die hatten ein Haus mit einer Durchreiche. Und es war eine Durchreiche von der Küche in das Esszimmer. Und da konnte ich so, das war irre. Da war ein Loch in der Wand, das war kein Fenster, sondern es war eine Durchreiche, dass man nicht immer außen rumgehen muss, sondern da konntest du das Essen durchgeben. Ja.
Und
dann
Alf immer durchguckt.
Ja, genau, sowas. Und das kannte ich nicht und das war für mich ganz faszinierend als Kind und es waren sehr nette Leute und ich habe die geliebt und habe die gerne besucht und ich bin dann da immer so durchgeklettert und durfte immer von der Küche wieder zurück in das Esszimmer und immer so hin und her so flitzen.
Warst du Überzwerch?
Ja, Überzwerch. Und das war denen egal, weil die hatten ältere Kinder und deswegen waren die nicht genervt von mir, sondern die konnten das noch gut ertragen, weil ich da ja nicht immer so lange war. Ne, die eigenen Eltern, die haben dann natürlich irgendwann so die Schnauze voll, ne, weil, ja, weil man das ja jeden Tag hat. Aber die haben sich noch gefreut über so ein lebendiges Kind.
Ja.
Und deswegen durfte ich da bei denen machen, was ich wollte und das war toll. Und dann hatten die zwei ältere Töchter und ich weiß dann, ging es darum, das habe ich natürlich jetzt im Nachhinein erzählt bekommen, dass ich kann mich aber noch so, jetzt im Nachhinein kann ich meine kleinen Kindererinnerungen, die natürlich für mich keinen Sinn ergaben, die kann ich jetzt durch die Story, die mir erzählt wurde, besser zusammensetzen, weil es gab dann den Plan, dass eines der jungen Mädchen aus der Familie dann in den Westen abhauen wollte. Und der Plan war, dass sie bei uns wohnt.
Ach.
Und es gab einen Riesenplan natürlich, das hat auch alles geklappt. Das war natürlich in der späten Zeit der DDR und es war ja eh schon eine andere Stimmung, so Ende der 80er Jahre. Und trotzdem gab es dann einen tränenreichen Abschied und man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Das war ja auch selbst zu Zeiten, in denen sich der Unmut im Volk geregt hat und so, war ja nie klar, wie geht das jetzt aus.
Mhm.
Und dann gab es große, auch tränenreiche Abschiedsszenarien und letztendlich lebensverändernde Entscheidungen, die getroffen wurden, gerade in der Familie. Die haben sich sehr geliebt, die haben sehr als Familie zusammengelebt, aber die eine Tochter hat sich eben dazu entschieden und hat sich dann auf den Weg gemacht und war unterwegs zu uns und hat das alles auf sich genommen. Und in der Nacht, also in der sie
flüchten
wollte und auch geflüchtet ist, oder gerade im Begriff war, das zu tun, nachdem also alle Tragik schon erlebt war, ist dann die Mauer gefallen.
Nein.
So.
Wahnsinn.
Die hat dann trotzdem bei uns gewohnt.
Erstmal
Riesenglück natürlich.
Ja,
ja. Und insofern hat sich das dann am Ende zumindest für diese Familie und natürlich für viele, viele weitere Familien, aber viele Erinnerungen oder auch Geschichten, die man hat, sind natürlich anekdotisch, aber beschreiben natürlich dasselbe Problem, was alle hatten und denselben Schmerz, den alle überwinden wollten und letztendlich es ja auch geschafft haben. Also irgendwie eine tolle Geschichte,
ja,
und irgendwie eine aktive Erinnerung daran. Eben insofern auch ich als Oldenburger, als also sehr, sehr Nordwestdeutscher, möchte ich mal sagen, habe ich da auch noch so die eine oder andere Erinnerung dran. Naja.
Wow. Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken,
Putzen kann man die auch.
Ja, man kann.
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit drei Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz. Und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig, in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann, was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt
statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/meinZahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/meinZahnschutz war das, ne?
Mhm. Der ist genau. Ja reingepackt.
Ist reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende! Wir müssen was aufklären. Wir haben heute zwei Themen, die wir so seit ein paar Wochen mitschleppen. Zum einen das große Thema Aktionstag Magnetangel. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Und auf der anderen Seite habe ich ein bisschen ein Beef, wie wir Rapper sagen, angefangen mit unserem lieben Podcast-Kollegen Sascha Lobo.
Ja.
Ein Teil des Podcastes Feel the News zusammen mit seiner Frau Jule Lobo. Und ich habe mich darüber beschwert. Auch es war auch so ein bisschen, habe ich mir als Klassensprecher gesehen, weil es kamen auch viele Beschwerden aus dem KollegInnenkreis, die das ebenso nervig finden, weil Sascha Lobo hat die Angewohnheit, immer anstatt jemand ist Gaga oder was für eine Gaga-Idee, sagt er immer Gaga.
Mhm.
Das ist ja völlig Gaga. Und das macht mich super wütend.
Weil das so affektiert ist.
Bringt mich auf die Palme, ja. Und denkt man, was soll diese
Gehabe,
Kacke?
Richtiges
was soll
Gehabe.
Das manierierte Gehabe und diese Scheiße? Und was Sascha Lobo gemacht hat, um diese Aggression abkochen zu lassen, ist, er hat mir den ganz süßen, reizenden Hintergrund erzählt, warum er das tut. Und seitdem kann ich das leider nicht mehr hassen. Können wir reinhören in die Sprachnachricht, die er mir geschickt hat.
Lieber Jakob, du weißt ja vielleicht, dass mein Vater aus Argentinien stammt. Ich habe also einen Migrationshintergrund. Und im Spanischen, was man dort spricht, gibt dir vielleicht einen ersten Hinweis, dass man Gaga mit einem Accent aigu auf dem zweiten A schreibt. Das heißt aber noch nicht unbedingt, dass man es auch genauso aussprechen muss. Im ganz normalen Spanischen sagt man die Silben relativ normal gleich betont, die beiden. Tatsächlich gibt es in Argentinien eine Eigenart, nämlich dass ganz viele Worte aus dem Brasilianischen, also Portugiesischen, entlehnt sind. Und im Brasilianischen, jedenfalls das, wie es in Argentinien ankommt, sagt man Gaga. Vielleicht kannst du da ja eine kleine Wärme empfinden. Gaga, in diesem sehr schönen Begriff, der beschreibt, dass etwas komplett aus dem Ruder oder komplett absurd läuft. Ganz liebe Grüße.
Also ich kann da jetzt wirklich eine Wärme empfinden, weil das wie so eine Hommage, eine Reminiszenz an den eigenen Vater ist, wie ein kleiner, unausgesprochener Gruß. Da, das wärmt mir doch das Herz.
Ich habe da keinen Grund gehört, weshalb man Gaga sagen müsste.
Na, als kleiner Gruß an den argentinischen Vater.
Nö.
Du hast auch Pelzer-Sayings. Du hast auch
eine Pelzer.
Hat ihn nicht überzeugt.
Nee.
Also du willst es weiter dich ärgern.
Ja, ja.
Du bist zu Weißglut.
Ja. Kann ich nicht mehr hören, solange das ist.
Aber das Portugiesische ist wirklich ganz schön. Auch wenn also gerade Brasilianer Deutsch sprechen, ist das, finde ich, das manchmal sehr, sehr,
das stimmt,
sehr, sehr, sehr lieb, weil das natürlich so eine weiche Sprache eigentlich ist und bestimmte Worte oder Buchstaben auch anders ausgesprochen werden. Ich weiß noch, bei Sascha in der Band, dem Sänger Sascha, gab es mal auch einen Musiker, auch Brasilianer. Und es war so schön, wenn er gesprochen hat, er hat immer gesagt, statt Rock'n'Roll, hat er gesagt, wie mag er Hockey Hall. So, das war schön. Und dann hieß es irgendwann, die Probe ist vorbei jetzt, weil er muss los. Und er sagt, warum denn? Ha, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss noch was machen.
Das ist wie Fußball-Bundesliga-Torjäger Ailton, der den Trainer hatte, einen harten Hund, Thomas Schaf. Und er hat immer gesagt, Trainer, Thomas Schafe. Klingt sofort netter, ne?
Sag mal, habe ich das falsch in Erinnerung? Das dachte ich in meinem Fieberwahn nochmal.
Ja.
Ich glaube, Jogi Löw hat doch Leroy Sané immer Sahne genannt.
Ja, Leroy Sahne, ja.
Wie,
Sahne.
What the fuck?
Der Sahne.
Ja. Sahne. Wie kommt der da drauf?
Ja,
das ist völlig gaga.
Das ist wie bei meinem Maren und Maren, ne?
Ja.
Das ist also.
Sie hat sich übrigens bedankt bei mir,
dass
ich das nochmal zur Sprache gebracht
habe. Ja. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welche jetzt wie ausgesprochen wird. Ich krieg das immer, weißt du, man kann sich bestimmte Sachen nicht merken. Ist einfach falsch verdrahtet bei mir im Kopf.
Na, wie heißt sie?
Ja, ist er jetzt Frau Knieling ist das jetzt. Ich biete ihr das Sie an und so wird das auch weiter. Sag mal, wann bist du nochmal in Wien eigentlich?
Jetzt am Wochenende,
nee,
oder?
Nee, nächste. Habe ich mich vertan. Nächstes Wochenende.
Hast du die Leute rappelig und geil aufgemacht auf deinem Besuch in Wien? Und jetzt ist
Noch stehen da alle am Flughafen, ne?
Nee, die stehen nicht am Flughafen, die stehen am Westbahnhof. Und rappelig und geil hast du sie wohl gemacht.
Was haben wir vereinbart, Schmitti? Was haben wir vereinbart?
Was haben wir denn vereinbart?
Ja, was haben wir vereinbart? Jetzt denk mal scharf, noch, wenn du
so, was haben wir vereinbart? Lugner City soll ich mir angucken.
Genau. Und da wird hier berichtet, ne?
Ja.
Weißt du.
Ja.
Und ich habe aber jemanden jetzt nämlich kennengelernt, also was heißt kennengelernt, ist ein bisschen ein großes Wort. Also der hat mich angeschrieben, weil er hat gesagt, er schreibt mir jetzt eine Sprachnachricht, weil ihr antwortet ja nie. Und es ist so toll, ne, dass die Leute das schon kapiert haben, dass man gerade Schmidt natürlich nichts schicken muss, weil der also selbst wenn er das liest, der hat keinen Bock, er interessiert sich nicht für andere Leute. Und das ist also, ob ich jetzt anrufe oder irgendwie deine Mutter oder der Papst oder irgendwelche Leute aus Österreich, ne? Natürlich werden die jetzt nicht zurückgerufen sofort, ne? Es sei denn, du willst irgendwas. Ne? Dann geht das immer ganz schnell.
Ich hatte Fieber, ja.
Ja. So, aber ist ja egal, ich mache auch gerne hier dein Sekretariat.
Was will da der Mann?
Du bist demnächst in Wien. Naja, Leute, die freuen sich. Wie du sagst, die sind rappelig und geil. Ja. Die stehen da und die freuen sich, dass du demnächst da hinkommst.
Ja.
Und die stehen da bereit. Und
nach all den schlechten Nachrichten, weißt du, Sebastian Kurz und so, das ist ja nur ärgerlich.
Da kommt mal was Schönes. Genau, da kommt mal was Schönes, verhältnismäßig.
Ja.
Und es ist natürlich trotzdem so, dass der Wiener an sich eine Mentalität hat, die er auch jetzt nur für dich jetzt nicht über Bord werfen wird. Das heißt, es gibt eine gewisse Grundhaltung, und das ist ja das Schöne, es gibt einmal dieses schöne Wien, so das Charmante, ne, der Wiener Schmäh und so weiter, aber das Aktuelle, das wirklich tatsächliche Wien,
ich habe doch jetzt schon Angst davor.
Ja, genau. Und das
wäre doch nur die Seite.
Genau, ja. Also dieses leicht morbid-suizidale Wien, was jetzt nicht ausgesprochen wird, sondern was immer noch so ein bisschen in so einer Art feinem Humor verpackt wird. Aber drunter liegt immer so eine sonore Endzeitstimmung. Das ist einfach so der Sound der Stadt. Und ich finde, das hört man auch so ein bisschen hier raus bei dem Herrn, der dich da einlädt. Da gibt es sehr viele Informationen zwischen den Zeilen. Wenn man ein Ohr dafür hat, hört man hier, wie Wien eben auch sein kann, vor allem in der Lugner City. Oha. Das ist nämlich ein junger Mann, der also ganz viel mit dir vorhat.
Hallo, Klasi, Masi. Ich kenne dich nicht, aber ich habe gehört, also ich kenne dich schon so vom Fernsehen und so und vom Internet. Ich bin stolzer Nachbar der Lugner City und ich wollte nur sagen, könnt ihr bitte Thomas das ausrichten, falls er seinen, er liest ja die Nachrichten nicht. Und deswegen wollte ich nur sagen, dass es cool wäre, ich könnte ihn herumführen. Ich bin seit 7 Jahren Nachbar der Lugner City und habe einige Events besucht dort schon. Die letzten Highlights waren Miss Austria Wahl und Mr. Austria. Sehr schön. Und sonst war auch noch die Cecilia Presley da.
Nein!
Da bin ich gerade in die Apotheke gegangen, mir mein Ritalin holen. Oh. Und ich würde anbieten, Thomas ein bisschen herumzuführen, mit ihm Gyros essen gehen, weil es lecker dort ist. Ich kenne auch ein paar gute Schnitzelstationen in Wien, aber das soll er lieber allein machen. Ich habe schon zu viel Schnitzel gegessen in meinem Leben. Aber Lugner City Gyros und danach einen schönen Film, einen bosnischen oder so, für die Community dort. Hätte ich Bock drauf, falls er Bock drauf hat. Ich lade ihn auch ein aufs Gyros.
Ja, du.
Also, das Gyros ist ein bosnischer Film.
Für die Community.
Für die Community, ja.
Darf man da nur barfuß in der Stadt rumlatschen?
Also, es ist, ich finde.
Und das macht so Spaß, diese Sprache.
Der hat ja nicht viel gesagt, ne?
Die hätte ich gerne als Amulett.
Aber da ist so viel.
Da ist so viel drin, ja.
Da ist auch so viel Akzeptanz der Zustände schwingt damit.
Ja, Schnitzel morgen nicht. Das ist
genug. Zu viel gefressen davon, ja. Sich fast totgefressen am Schnitzel.
Aber Gyros und der bosnischen Film.
Ja,
natürlich, ja.
Ja, und es ist.
Ach, Schmidt, toll, du kannst endlich einen bosnischen Film sehen.
Diese, wie ich finde, bereits total akzeptierte Schwere.
Ja.
Man einfach sagt, als wenn man sagt, man hat eine Krankheit und man akzeptiert sie. So ähnlich identifiziert er sich als jemand, der in der Lugner City wohnt.
Da geht's nicht in Exit Room, ne? Und nicht zu Laser Tag.
Es ist so, wie es ist. Hier kannst du einen Gyros essen, dann kannst du dir irgendeinen bosnischen Film anschauen. Ansonsten liegt hier der, wie soll man sagen, das Drehkreuz Europa, das ist lange her. Und irgendwie hast du hier auch noch so ein bisschen so einen slawischen Charme, den man jetzt auch nicht wegdiskutieren kann mit so ein bisschen K&K von vor 1000 Jahren.
Ernsthaft, was mache ich denn da, wenn ich meine Schnitzel gegessen habe? Was mache ich denn da eigentlich?
Nein, ich gebe dir
schon. Der Prater hat wohl noch zu, wurde mir geschrieben.
Ja, das ist auch egal, wenn der aufhat. Ehrlich gesagt, das ist auch keine Alternative.
Ja, aber boah, was mache ich denn dann?
Ich helfe dir dann noch. Ich mache dir das. Ich werde dich erstmal bekannt machen mit dem Herrn hier, dass wir das.
Also du gehst in die Lugner City. Das hast du versprochen.
Ja. Und du musst ja. Ich will da auch Bilder haben.
Ja, davon. Beweisbild. Ja.
Und der wird dir dann da mit seinem Ritalin an der Apotheke auflauern und dann hast du den an der Backe.
Ey, auch ein Bild vom Gyros-Stand wenigstens schon.
Ja.
Ja, okay. Ja. Das wenn ihr das wollt, dann.
Ja, wir wollen das. Ja. Ja.
Aber Lugner City, ist das nicht einfach nur ein Einkaufszentrum?
Ja, natürlich.
Das Einkaufszentrum.
Ja, aber es hat auch so ein bisschen.
Kannst du nicht sagen, Chateau Marmont ist das nicht einfach nur ein Hotel? Ja, aber das Hotel.
Mhm. Das ist auch schon so ein bisschen, du musst da ein bisschen die Luft atmen.
Oh Gott.
Chris ist schon geregelt.
Ich habe mir gestern eine Frage gestellt und die belastet mich richtig. Die ist aus unserem Berufsalltag. Könnte nicht mehr aus unserem Berufsalltag sein. Und sie wird auch wieder aktuell werden am Sonntag, wenn große Wer steht mir die Show Abend ist. Können wir gleich vielleicht noch kurz drüber reden. Um 20.15 Uhr pro 7. Klaas moderiert Wer steht mir die Show.
Ja.
Ich habe mich gefragt, warum jede Show, auch zum Beispiel Late Night Berlin gestern, da hatte ich diesen Gedanken, mit einem gigantischen Applaus überhaupt anfängt. Weil ich habe nochmal nachgeguckt, warum applaudieren Leute eigentlich? Ne? Mhm. Vielleicht wollen Leute mit dem Applaudieren eine Zustimmung und eine Freude über eine Darbietung Ausdruck verleihen. Ja. Wir sagen, das hat mir gefallen. Das, was ich hier gerade gesehen habe, das hat mir gefallen. Im Theater. Großer Applaus, die haben da 3 Stunden da geackert, ne? Und dann gibt es einen Riesenapplaus und sagen die Leute, ja, das war schön.
Im Theater wird auch zu Beginn geklatscht.
Nee.
Doch.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. 0,0. Nope.
Nee? Nee.
Und warum wird im Fernsehen frenetisch applaudiert, bevor der Zuschauer irgendeine Dienstleistung bekommt?
Wie ist das bei deiner Hertha?
Da wird auch nicht applaudiert.
Wir singen doch keine Dienstleistung. Aber vor allem wird applaudiert, bevor das Spiel losgeht, natürlich.
Nee, da wird nicht applaudiert. Da wird
wenn die Spieler rauskommen, wird applaudiert.
Nein, das stimmt noch nicht. Es wird gesungen. Und
da
es wird
doch schon applaudiert, wenn die Aufstellung verkündet wird.
Selbst, da wird gerufen, aber selbst wenn, das macht ja Sinn, dass man einen Fußballverein, dass man den unterstützt mit Applaus, damit das jetzt ein gutes Spiel wird, damit der angefeuert
ist. Es ist, genau, bei mir ist es genauso.
Also und wenn du ist, rauskommst von bei Late Night Berlin zum Beispiel, dann denken die Leute ja nicht, den muss ich heute mal unterstützen.
Doch.
Zum aufmunternden
Applaus. Erstmal sage ich denen das vorher, weil es gibt ja immer noch ein Warm-up vorher. Ne? Das heißt, bevor die Kameras angehen, sage ich denen, dass die bloß nicht auf die Idee kommen sollen, dass sie denken, wir machen hier so eine Art Theatervorstellung und ich bin jetzt nur für sie da. Sondern ich sage denen, es ist nicht nur für mich hier ein Job, für euch auch.
Ihr müsst mithelfen.
Ich bin der mit den witzigen Witzen und ihr seid die, die witzige Witze witzig finden.
Ja.
Und ihr müsst lachen und ich muss das erzählen. Wenn ihr was lustig findet, dann lacht ihr. Wenn ihr was nicht lustig findet, dann lacht ihr auch, weil sonst zieht sonst die Stimmung runter. Und jetzt wird hier schön geklatscht und nachher haben wir alle gemeinsam Feierabend. So sage ich das auch. Jetzt dürft ihr nach Hause, habt ihr sehr gut gemacht. Und wir sehen uns dann nächste Woche in anderer Zusammenstellung mit neuen Klamotten, sehen wir uns dann hier wieder.
Ja.
Aber
beantworte bitte meine Frage.
Warum?
Für was gibt es den Applaus am Anfang?
Also, den Applaus am Anfang gibt es aus dem Grund, dass man sich freut, dass also für den Dank, dass es das überhaupt gibt. Ja, dann guckst du doof, ne? Das ist es aber.
Also das heißt, die Leute sitzen da.
Die sind erstmal dankbar, dass man sich die Mühe macht, überhaupt so eine Show hier zu machen.
Meinst du?
Die Leute klatschen aber auch bei TV Total.
Ja, da sind die auch froh, dass der Puffy da
überhaupt erscheint.
Dass er erscheint. Dass Puffy Witze macht. Onkel Puffy.
Sollen wir jetzt mal austesten? Ihr könnt das ja mal testen, wie Late
Night
Berlin beginnt, wenn kein Applaus da ist.
Das ist ja der Punkt, das ist total, wie wir sagen, gelernt von den Leuten, die man weiß, wenn im Fernsehen losgeht, da läuft dieser Opener, läuft eine schöne Musik und dann wird einfach applaudiert, da entsteht eine Energie.
Ja.
Das ist aber handwerklich betrachtet. Aber es ist völlig, aus meiner Sicht, dachte ich gestern, der Gedanke lässt mich nicht mehr los und nicht mehr schlafen, völlig dem Zweck des Applaudierens entfremdet.
Nein.
Willst du eine
Bühne? Es ist doch keine Dienstleistung passiert, hallo.
Aber das ist nur eine Definition. Was soll das? Also, dass man für eine Leistung applaudiert. Ja, Haken dran.
Okay.
Genauso kann das auch ein, wir freuen uns auf das, was kommt, sein.
Natürlich.
Haken
Energie
dran.
Energie rauslassen.
Man kann auch sagen, wir wollen den Klaas unterstützen, wenn er jetzt eine Bühne betritt. Haken dran.
Brauchst du denn Unterstützung?
Ja.
Du wirkst gar nicht, wie jemand Unterstützung braucht.
Ja, das ist ja vielleicht mein Trick. Aber meinst du, ich gehe ohne eine narzisstische Störung überhaupt auf so eine Bühne? Glaubst du, dass das einfach ein gesunder Mensch bin?
Was ist der genau Grund, warum die applaudieren jetzt bei Fernsehsendungen? Ganz konkret.
Ja.
Da, 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 da. Was, ja. Welches Symbol hat das jetzt?
Jetzt
das
geht's los. Jetzt werden wir unterhalten eine Stunde.
Jetzt haben wir alle gemeinsam
da freuen wir uns. Ja. Da sind wir dankbar.
Doch, man freut sich jetzt, ob das gemeinsam Erlebnis ist und man sagt, super, jetzt geht's los. Wir sind am Start, wir sind dabei. Ja, okay. Und jetzt machen wir hier gemeinsam, machen wir was.
Okay.
Und so ist das dann.
Warum zum Beispiel klatschen wir nicht, wenn der Podcast losgeht?
Ja, weiß ich auch nicht.
Wenn wir eine Live-Tour machen würden, ja, dann würde auch geklatscht werden, wenn man auf die Bühne kommt.
Einfach, weil wir da stehen. Die Leute wissen noch nicht mal, ob das kacke oder gut wird.
Ja, das
dann
weißt
sag
du.
Ich schon, juhu,
das weißt du sonst auch nicht. Beim Theater ist es deswegen nicht gelernt, weil das eine ganz klassische Inszenierung ist, wo Applaus in dieser Form nicht unbedingt passt.
Oder ja? Klatschen die praktisch aus Dankbarkeit für die vorangegangenen Sendungen?
Nein.
Dass sie sagen, die sind immer toll.
Nee, nee.
Nein, die klatschen aus purer Lebensfreude.
Das Lust am Leben.
Ja.
Ja?
So ist es.
Okay.
Ich glaube, wenn man sagt, jetzt sind wir hier, die sind ja freiwillig da, also zumindest in unseren Sendungen sind die
komplett
freiwillig da.
Kriegen auch kein Geld.
In Köln werden die ja manchmal so wirklich zusammengekauft in der Innenstadt.
Ist so.
Und dann siehst du das aber auch, ne? Die sitzen dann da und dann haben sie so verschränkte Arme und sagen, dann wollen wir mal sehen, ne, was sie hier heute bringen. Und wissen so gar nicht so richtig, was das für eine Sendung ist. Bei uns kommen die Leute freiwillig und bei vielen anderen Sendungen natürlich auch. Und das ist dann schön. Also ich würde auch applaudieren oder habe ich auch schon applaudiert, wenn ich irgendwo bin. Ja, ist ja klar.
Es gab jetzt in Spanien eine Aufzeichnung von Joko und Klaas gegen ProSieben. Also die spanische Version wurde da im Studio
aufgezeichnet. So und so, Contra Canal. Contra El Canal.
Da hat Joko so einen witzigen Bart und so einen Hut auf. Ne?
Genau. Also gibt es einen spanischen Joko, einen spanischen Klaas und die kommen da raus. Und dann gibt es natürlich auch Applaus. Und es ist aber eine absolute Besonderheit in Deutschland, dass TV-Publikum nicht bezahlt wird und nicht einfach wirklich das als ein Job sieht, da hinzukommen und zu applaudieren.
Nee.
Und
also du willst sagen, in Spanien kriegen die Geld und das ist einfach immer dein Job.
Egal welche Fernsehsendung, es gibt nicht eine einzige, in der die Leute in Anführungszeichen freiwillig dahin gehen, also ohne Gegenleistung. Und
wirklich?
Ja. Und das hat...
Warum denn? Haben die Besseres zu tun?
Die haben Besseres
zu tun. Ja klar, die gehen an den Strand.
Ja, Spanier,
Könnten in der Sonne sitzen oder in so einem Studio. Ne?
Das ist das Ding. Wenn
unsere Studios auf Mallorca wären, würde ich auch keinen damit zur Arbeit kommen.
Ist ja richtig so. Aber vor allem, das zeigt einfach mal, dass deswegen funktionieren Fernsehsendungen in Deutschland ab und zu mal, weil Deutschland so scheiße ist.
Meinst du, ja?
Ja, dass man froh ist, mal in so einer schönen Glitzerwelt.
Dass man sagt, ich bin wenigstens mal nicht mehr in Deutschland für eine Stunde.
Ja.
Sondern ich bin jetzt hier in so einer Art Illusion. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch sowas wie Berlin Dungeon.
Ja.
Wo man sagt, ich gehe jetzt lieber da ins Berlin 1800 Pest und Cholera. Ist besser als Alexanderplatz jetzt.
Weißt du, wie viel Geld die kriegen? Spanien haben sie ja auch den Euro.
Ich meine, es sind so 50 Euro. Das hat aber... Ja, pass auf, das hat aber den... Also die haben sich auch komplett ihre Produktionsweise drauf angepasst. Das heißt, wenn bei uns eine Umbaupause ist in der Show, ne, also das kriegen die Leute im Publikum nicht so mit, aber bei uns ist dann schon so, wir müssen jetzt weiter, die verlieren die Lust. Man merkt so richtig die Spannung im Publikum.
Ach so, und da macht man sich gar keinen Kopf.
Und bei denen ist das scheiße, die machen 6 Stunden Umbaupause, wenn es drauf ankommt. Da ist keiner, ist da verpflichtet, irgendwie das schnell zu machen, das auch nur ansatzweise einer Theatervorführung gleichen zu lassen. Sondern zu sagen, so, wir nehmen jetzt Spiel A auf oder Spiel 1 auf, danach sind 3 Stunden Pause, das Publikum bleibt da sitzen, es hat das Maul zu halten, dann 3 und dann müssen die ausrasten, als wäre gerade wirklich EM-Finale.
Mhm.
Und so wird das halt einfach, das ist so eine Gegenleistung, die da erbracht wird dafür und die müssen auf Zuruf komplett ausrasten und dann wieder...
Also ganz normal, also Komparsen einfach so, ne? Genau,
ja.
Das sind welche, tatsächlich, als wenn man jetzt für einen Film eine Fernsehsendung drehen würde innerhalb der Handlung eines Films, dann wäre das auch so. Dann würden alle in die Kantine gehen zwischendurch, da kriegen die alle was zu essen. Heißt es so, jetzt kommt der Teil, wo ihr wieder begeistert seid. Ne? Jetzt kommt der Schauspieler raus, der den Moderator spielt und dann geht's los.
Und da habe ich immer so, also allein so aus Fernsehmachersicht, ist es, glaube ich, auf der einen Seite beruhigend, dass du weißt, du bist da niemandem zu Entertainment verpflichtet, weil ich finde, das Gefühl hat man schon.
Was heißt das Gefühl? Das ist ja, muss man wirklich sagen, eine berufsmoralische Frage.
Mhm.
Weil ich finde ja schon, dass man das ist. Man muss manchmal, glaube ich, aufpassen, dass man jetzt nicht vergisst, dass das hier auch eine Fernsehsendung ist, eher andersrum.
Ja.
Manchmal macht man vielleicht Dinge, die so im Fernsehstudio für Leute, die das dann später sehen, gar nicht so richtig funktionieren, weil es nur interessant ist, wenn man wirklich da ist. Mhm. Und da, eigentlich muss man anders denken, also so geht es uns ja manchmal, dass wir dann denken, nee, Moment mal, das ist vielleicht hier, macht das gerade Spaß, aber das macht nicht Spaß im großen Ganzen. Ist eher andersrum, weil ich finde, das ist ja nicht so eine Entscheidung, sondern ich finde schon, in dem Moment, wo da einer auf dem Stuhl sitzt, da muss man das machen.
Also ich kann zumindest für uns sprechen, dass wir jedes Mal extrem viel Gedanken darauf verschwenden, in Anführungszeichen, dass wie wir das dem Publikum einigermaßen gangbar machen, auch wenn es größere Umbaupausen gibt, etc. Mhm. Also man versucht das vorher in der Planung schon so ein bisschen eher wie ein Theaterstück zu sehen oder wie ein Live-to-Tape. Das heißt, man versucht die Pausen zu minimieren und. Wir haben in jeder Staffel, als Beispiel jetzt von Wer steht mir die Show, auch die Diskussion, was braucht man zur Aufzeichnung? Und wenn es zum Beispiel, du wirst am Sonntag mit, so viel sei gespoilert, das aufwendigste Opening in der Geschichte von dieser Show hast du gemacht. Und Teile davon sind natürlich auch so, dass man sagen könnte, okay, zeichnen wir vorher auf, aber das wird erst danach geschnitten, das wird erst danach gereicht, dann gucken wir die Sounds, die werden alle im Schnitt erst runtergelegt und. Mhm. Und wir haben jedes Mal auch die Diskussion, und die würde ich auch jedes Mal verfechten, dass wir die zurechtführen, dass man gerade bei so einem Opening alles möglichst vor Ort schon hat.
Ja, klar.
Weil das macht so eine Stimmung aus, und du bist, wenn du die Show übernimmst, oder ob es Anke Engelke ist oder wer auch immer, und kommt mit einem Opening rein, das nicht nur Ruine ist und wo am Ende im Schnitt alles entsteht, sondern du kommst schon mit dem Gefühl rein und es gab Standing Ovations, dann beginnt diese ganze Show anders, und das hat eine Auswirkung auf die gesamte Sendung, die man danach aufzeichnet. Ja, klar, da bin ich überzeugt.
Das hat auch was zu tun mit, ich meine, klar, Fernsehen ist zumindest in den allermeisten Fällen nun jetzt nicht vergleichbar mit der Hochkultur einer Theaterinszenierung, so. Aber was es eben dann doch so ein bisschen ist, finde ich, ist so, ja, was Atmosphärisches am Ende. Also am Ende will man ja doch irgendwie eine Stimmung herstellen und so diesen kleinen, unerklärlichen Moment, warum man irgendwas toll findet als Zuschauer und Zuschauerin, den will man ja irgendwann treffen. Und wenn man da nicht irgendwie so eine Art Berufsethos irgendwie an den Tag legt und so, dann kann man das auch alles in der Pfeife rauchen. Dann macht das auch keinen Spaß. Und das merkt man dann auch. Aber
ich finde auch eine Unterhaltungssendung.
Zusammengeknallt irgendwie.
Eine Unterhaltungssendung. Wir sind darauf angewiesen, dass das Publikum bei Stangen gehalten wird und dass die da mitmachen. Und manchmal machen wir auch Sachen, die, also je nach Verkleidung, je nach Kostüm, was man ankriegt, je nach, wo man rumrennen muss, rumroppen muss, wenn das Publikum da nicht mitgeht und das Ganze, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dem Ganzen eine Absolution gibt, indem das Spaß hat dabei, dann zerfällt die Sendung komplett in sich.
Dann wird es auch eine ganz peinliche Stimmung. Also gerade, weil wir haben ja manchmal auch so Elemente in unseren Sendungen, wo man wirklich irgendwas macht, was nur dann irgendwie auszuhalten ist, wenn alle gemeinsam irgendwie Freude daran haben. Wenn da 600 Leute sitzen und denken, guck mal hier, da hast du Scheiße hier. Ne? Wir sitzen hier schon 2 Stunden, das ist alles so kacklangweilig hier, kriegen wir mal irgendwie ein Wasser oder so. Und dann macht da einer so wirklich super albernes Zeug, was nur mit der geheimen Zutat Sympathie überhaupt noch im Bereich lustig ankommt. Mhm. Weil eigentlich weiß man gar nicht, wo jetzt hier die Lachstelle ist. Ne? Sowas gibt es ja gerade bei größeren Shows, die wir machen, gibt es ja mal so Momente. Und das wird dann so getragen von so einer Zugewandtheit des Publikums und dann irgendwie rechtfertigt sich. Das hat man auch bei Corona ganz stark gemerkt. Da haben wir teilweise Joko und Klaas gegen ProSieben gemacht, ohne Publikum. Ja. Und das ist wirklich, also die nackten Aktionen, die man dann da so macht, diese Spiele und alles. Das ist alles unterhaltsam, witzig und macht Spaß. Ich liebe das auch. Und es soll ja auch nicht immer schlau sein, sondern es ist manchmal auch einfach ein Angebot an kreative Denkweise oder so. Und dann ist es interessant, dazu zu gucken, vielleicht, aber wenn das Publikum wegfällt, fehlt auch die Rechtfertigung für diesen ganzen Quatsch. Das Publikum ist auch immer so ein bisschen der Convincer, auch für die Menschen zu Hause. Guck mal, andere Leute haben da auch Spaß dran. Ich darf mir jetzt erlauben.
So scheiße kann es ja gar nicht sein.
Dass man sich auch selber erlaubt, so in Anführungsstrichen doofes Zeug jetzt auch mal in sein Leben zu lassen, weil das vielleicht auch ganz heilsam ist, mal 2 Stunden einfach über nichts anderes nachzudenken, außer einfach sich im besten Sinne, ohne das abzuwerten, sich berieseln zu lassen. Wenn da aber kein Publikum ist, was dir dieses Echo mitgibt, sondern wirklich leere Ränge und wir werfen da irgendwie Joko mit Dartpfeilen, dann ist es halt ein Typ, der einen anderen mit Dartpfeilen bewirft und auch nicht mehr. Mhm. Und das ist dann inhaltlich auch dünn.
Ja. Ne? Es ist schwierig, wir alle drei haben ja mit dieser Sendung am Sonntag zu tun und dann ist es irgendwie doch so, das geht so im Bereich des Eigenlobs irgendwie zu sagen, dass man die sich anschauen soll, aber ich glaube, ich muss da jetzt ein bisschen drauf scheißen, weil ich will einfach nur sagen, ich habe den Eindruck, das ist eine Sendung, wenn man das Fernsehen noch liebt, dann muss man dabei sein, dann guckt man sich das auch nicht, entschuldige liebe Join-Kollegen, bei Join schon vorher an, sondern am Sonntag um 20.15 Uhr, man hat die Chips kaltgestellt und das Bier geöffnet und macht ProSieben an und ich garantiere und wir alle, glaube ich, können garantieren, das sind 3 Fernsehstunden, die wird man so schnell nicht vergessen. Da ist alles drin, was das Fernsehen schön macht, an Unterhaltung, an Humor, an einfach
und Magie.
Kern-Entertainment und sogar Magie und Zauberei. Auch das will verraten sein, das lohnt sich so unendlich. Diese 3 Stunden habt ihr nicht falsch investiert.
Ja, also da genau, es wird Magie, es wird eine Großillusion, ja, sozusagen.
Kleinillusion.
Eine Kleinillusion mit einem surprising Plot-Twist.
Ja.
So, das mehr möchte ich jetzt nicht sagen.
Ja.
Aber das, ja, ich freue mich natürlich auch, dass das kommt und will mir das gerne anschauen.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen?
Ja, ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ja, ich mag es auch gerne.
Ich ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. N-O-N-G-S-H-I-M, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln. Und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht.
Mhm.
Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt es in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hey, ich habe eine Frage. Hatte ich im Krankenbett, ne?
Ja. An wen? An den Prominenten etwa?
Nee.
Nein?
Ach, es ist
an den?
Checkerfrage ist es.
Checkerfrage. So, bitteschön. Ja, wir müssen auch mal ein paar Rubriken hier abfahren.
Ja,
also,
komm,
können nicht mal einfach hier so eine lange Wurst aus Laber-Laber machen, sondern ab und zu mal strukturieren.
Baywatch Berlin, Checkerfrage, wir checken das für dich.
So, was ist los?
Die wurde wahrscheinlich irgendwo schon mal beantwortet, aber mir ist keine Antwort bewusst. Ich bin manchmal über die Tagesthemen gestolpert, was man halt so macht, wenn man viel Zeit hat. Dann guckt man mal wieder Nachrichten. Ne?
Mhm.
Und zu Beginn, gerade, also ich weiß nicht, die warten wahrscheinlich auf die volle Uhrzeit, wenn die Tagesthemen dann beginnen dürfen. Und manchmal sind die schon ein Stück zu früh drauf, da ist das Studio noch abgedunkelt und dann warten die auf.
Sitzen die da im Schatten?
Ne? Die sitzen da im Schatten und die unterhalten sich. Und exakt das passiert auch am Ende der Sendung, wenn die quasi ihre Papiere zusammen und dann machen sie so auf. Und die unterhalten sich. Und worüber unterhalten die sich?
Oh, das ist echt interessant.
Worüber? Ja. Ist das dann so? So, was fresse ich noch? Halte ich noch bei McDonald's? Oder worum geht's dann?
Wie oder gut tun die nur so, als ob die sich unterhalten?
Oder sagen die bla bla bla, bla 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 bla.
Ja, mittlerweile ist das ja, muss ich sagen, eigentlich ein Teil des Jobs geworden, ne? Weil man erwartet, dass die am Ende ihre Zettels da zusammen sortieren, so dass man die so auf dem Tisch so aufschlägt, dass die dann irgendwann so bündig sind, ne?
Ja.
So wie man so Spielkarten sortieren würde. So macht man das dann also mit so DIN A4-Zetteln.
Und einmal mit dem Stift so aufschlagen.
Mit dem Stift einmal so aufschlagen und das ist immer, dem geht immer die Atmosphäre der Erleichterung ein bisschen her.
Stimmt.
Ne? Weil jetzt ist so, das ist so ein leichter Feierabend, der sich da in die Gesichter schleicht.
Die können sich auch mal ein Bier aufmachen.
Aber das gehört absolut
zu den magischen
TV-Sachen, die mich schon als Kind, Jugendlicher fasziniert haben, zu wissen zu wollen, was die da reden, was sich da tun. Auch, oder auch wenn so ein Thomas Gottschalk, keine Ahnung, die Kamera schwenkt zum Musikakt und der flüstert dann schon jemandem noch was auf dem Sofa ins Ohr oder so. Also diese Sachen, die man nicht hört. Mhm. Das sind doch die Sachen, habe ich ein unglaubliches Interesse.
Ja. Das ist auch bei Talkshows, bei Politikern, wir können den Klammerrot mal fragen, wenn dann der Abspann schon läuft, die Musik läuft und dann unterhält er, dann geht er zum Tresen sagt dann zu Jens Spahn, was auch immer.
Naja, aber da kann ich mir vorstellen.
Wobei, der sagt immer Danke, glaube ich, wenn der so im Abspann ist. Ne?
Das ist ganz einfach.
Auch wenn es richtig miese Stimmung gab.
Danke für den Besuch.
Ja, bei Lanz oder so.
Natürlich, ja klar. Wenn man bei Lanz kommen ja die Fotografen, also früher war das so, da kamen die Fotografen reingerannt, da hatte man ja nicht mehr so viel Zeit. Damals, als noch Menschen eingeladen wurden, jetzt sind ja nur noch Politiker da. Ja. Aber bei Luis ist es, glaube ich, relativ easy. Dann gehst du halt dahin und sagst, ja, danke für das interessante Gespräch, wenn es scheiße lief. Oder,
danke, dass Sie sich gestellt haben.
Ja, danke, dass Sie sich gestellt haben. Ja. Ich hoffe, es war alles in Ordnung für Sie. Und das Thema gibt ja eine gewisse Spannung hier vor. Das haben wir wohl geschafft. Ne? So bla bla bla.
Weil er hat ja mehrere Gäste. Ja. Er kann ja nicht nur zu einem gehen zu sagen,
man stellt sich vor alle und sagt, vielen Dank für diese sehr lebhafte Diskussion, wenn Sie sich angeschrien haben. Ja. Das sind eigentlich Formulierungen wie aus dem Urlaubskatalog. Wenn es heißt, lebhaft heißt es Geschrei laut den ganzen Tag, draußen ist eine Baustelle. Ja. Das heißt lebhaft. Ne? Wenn es heißt stadtnah, heißt es auch, da fährt den ganzen Tag die S-Bahn lang. Ne? Ja. Das ist stadtnah. Und so Euphemismen gibt es dann eben da auch.
Und bei den Tagesthemen? Also sagt man ja eine gute Sendung?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe mal gehört.
Nee, was heißt, Moment mal, die können sich doch melden hier bei uns.
Aber nicht euer Hofer da jetzt, ne? Ha? Da brauchen wir schon so einen Zamperoni oder so.
Genau, Ingo Zamperoni, Klaus Kleber, solche tollen Menschen können sich mal melden, ne?
Ja.
Gundula Gause.
Ja. Was wird da gelabert? Ich glaube, die machen so. Ja, so.
Hammer's, ne?
Jetzt, ja, aber sowas in der Art würden die machen.
Ja?
So, wenn sie sagen, so. Ja, jetzt gut, was musst du jetzt noch machen oder so, sagen die dann bestimmt.
Da weißt du doch.
Boah, ich muss seit 10 Minuten scheißen.
Ja.
Genau. Ich wäre aber unsicher, also es ist doch wie diese BBC-Moderatorin, die dann noch so rumalbert mit ihrem Team und dann aus Versehen da den Mittelfinger gezeigt hat.
Stimmt,
ne? Habt ihr das mitbekommen? Nee. Die hat halt irgendwie so rumgealbert mit den Leuten hinter der Kamera und dann war sie so 5, 4, 3, 2, 1 und hat sie halt den Gag gemacht, dass sie bis eine Sekunde vorher noch den Mittelfinger zeigt.
Das ist
dann waren sie aber eine Sekunde früher drauf und dann ist das praktisch das Erste, was man sieht, wenn die BBC-Nachrichten anfangen.
Oh.
War ein Problem in der britischen Medienöffentlichkeit. Mhm. Und deswegen würde ich bei solchen Sachen, muss man vorsichtig sein. Dass man dann da immer denkt, ah ja, wir sind ja runter und dann fängt man an, da so zu lästern. Ne?
Also ist unser Anliegen klar geworden, wir wollen von News-Anchern und News-Anchorinnen wissen, was wird da geredet.
Mhm, genau.
Das schicken wir jetzt mal in die Welt. Ein anderer News-Anchor lässt uns im Stich, muss man sagen. Es geht um das große Thema Magnetangeln.
Selbst dem ist das Thema zu
und,
dumm.
Klaas hat die geniale Idee zu sagen, die Abstimmung darüber, ob das stattfinden soll, von euch, liebe Berlin-HörerInnen, das soll passieren bei einer neutralen Instanz. Und wer ist der neutralste und seriöseste Mann, der uns einfällt? Das ist selbstverständlich auf 3, 1, 2, 3.
Jan Hofer.
So ist es, Jan Hofer. Und bei dem sollte man abstimmen.
Ja,
bei dem auf Instagram,
dem sollte man Nachrichten schreiben oder kommentieren oder wie auch immer, soll man den belagern mit praktisch Ergebnissen und der soll das zählen und uns einfach nur mitteilen. Das ist eine Nachricht, der soll einfach eine Story, also nochmal, weil das Ding ist...
Weil der hat es ja nicht gemacht.
Nein, warte mal eben. Ich muss jetzt einmal das erzählen. Es ist nämlich folgendermaßen. Es passiert nicht bei Jan Hofer auf dem Instagram, also sowieso nicht, aber jetzt auch im Hinblick auf unsere Anfrage passiert auch nichts.
Schon das heißt, 2 Wochen ist das.
2 Wochen lang lässt er uns hängen wie an einer Magnetangel, muss man sagen, und sagt nichts. Was
guter
wir wollen,
Mann.
Dass wir
guter
vielleicht Mann. Dass wir vielleicht auch Jan Hofer nochmal erzählen, wie es genau funktioniert.
Ja, mach mal.
Einfach eine Story posten, wenn sie selber sagen, Story posten mache ich jetzt immer nur so zu hohen Feiertagen, dann vielleicht mal jemand aus der Redaktion beiseite nehmen und sagen, poste du mir mal eine Story mit Ja oder Nein zum Magnetangeln, weil A, ist dann auch Ruhe im Puff, Herr Hofer, dann lassen wir Sie wieder in Ruhe.
Von der Angel.
Wenn Sie praktisch jetzt nicht auf dem Highway zu Dieter Bürgi, wenn Sie da jetzt nochmal rechts abfahren wollen, ist jetzt die Gelegenheit.
Ja.
Ansonsten werden Sie hochgekultet, bis es wirklich, also es nervt.
Bis Ultimo.
Ja, das nervt ganz doll. Und deswegen sagen Sie uns jetzt, ob wir Magneten, Sie können auch Nein sagen, ne? Das ist ja wie...
Nein, stopp, das geht jetzt in eine falsche Richtung. Nicht wegen Nein, sondern es geht
das
ja darum...
Ergebnis.
Jan,
Moment,
Jan Hofer
das
soll
Ergebnis
seriös
verkünden.
Auszählen, mit seiner ganzen Seriosität.
Ja,
haben
komm,
mehr
hat
Leute, Achtung,
darauf.
Moment mal, Schmidt, die haben mehr Leute dafür oder dagegen gestimmt. Deswegen, liebe Band,
sind
mit
das jetzt die neuen Kategorien kein Bock?
Ja.
So,
nee.
Bitte setzt jetzt Jan und Hofer unter
da
Druck.
Verhaftet.
Das ist ein Beruf.
Der soll doch mal auszählen.
Das ist sein Beruf, euren Traktor auszuwerten.
Stimmt ja
das
gar
Das ist auch jetzt seine Verantwortung.
Das
wenn man
ist
so seriös ist, dass man in der Jeans-Nachrichtensendung macht und Sakko, dann kann man auch sowas auszählen.
Man kann doch nicht immer nur vor allem da weglaufen.
Ja. So, er soll das doch nur auszählen. Er soll in seinem Postfach gucken, haben mehr Ja oder Nein. Und dann soll er ein Video machen und sagen, liebe Freunde von Baywatch Berlin, es haben mehr Leute fürs Magnetangeln gestimmt. Und dann lassen wir dich von der Angel, dann ist auch Ruhe im Karton. Aber das brauchen wir. Weil nochmal, Schmidti, es geht darum, dass wir drei vor dem Grill Royal uns hinsetzen mit Profi-Magnetangeln und unsere Magnetangel da reinhalten, bis da ein Scooter dran klebt. Und dann machen wir einen Podcast draus. So.
Mhm. Ich hab.
Danke, Klaas.
Baywatch Berlin, checkerfrei. Wir checken das für dich.
Ich habe auch eine Checkerfrage erhalten und da geht es auch um eine drohende Hochzeit, wo auch was verhindert werden muss.
Oh, das ist eigentlich was, was wir die Finger von lassen
wollen. Nee,
ne?
Das machen wir jetzt. Und okay. Auch diese Nachricht hat aber auch meine Aufmerksamkeit erregt, weil natürlich umso besser das Kompliment am Anfang, desto eher lese ich die Nachricht.
Letztes Mal haben die sich dann scheiden lassen. Ne? Sie müssen jetzt wirklich vorsichtig
bei den Dings,
sein.
Ja genau, ja. Aber hier ist was anderes jetzt. Okay. Geht noch. Checkerfrage. Oh, erhabener Kaiser Klaas.
Sehr da gut. Ja.
Denke ich,
Aufmerksamkeit.
Da lese
ja.
ich weiter. Mhm. So hilf mir in meiner Ohnmacht, in die mich folgende Situation brachte. Meine Schwester wird in ein paar Monaten heiraten und hat mich zu ihrem Trauzeugen ernannt. Bisher muss ich in dieser Funktion noch nicht viel beitragen, um die Hochzeit nach ihrem Willen zu gestalten. Bisher. Gestern erreichte mich dann aber über eine kommentarlose Weiterleitung die Nachricht ihrer künftigen Schwiegermutter. Die mit mindestens 5 Emojis zu viel bestückte Nachricht enthielt den Vorschlag, nein, die Aufforderung, einen Flashmob zu We Are Family bei der Hochzeitsfeier aufzuführen.
Oh Gott.
Ein Flashmob. Wie scheiße kann es sein? So, da das Brautpaar ausdrücklich...
Allein das Wort Flashmob habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gehört.
Das ist die Harlem Shake, ey.
Flashmob. So, ja. Der Flashmob war der erste Harlem Shake,
ja?
Praktisch, ja.
Oh, ja.
Das war das erste, was es gab, noch vor Ice Bucket und so, ne? War der Flashmob.
Furchtbar. So, da das Brautpaar ausdrücklich keine Spiele wollte, müsse man ja
Ach,
wenigstens...
Die werden sich total freuen, dann.
Müsste man ja, dass du die Meinung, wenigstens eine Kleinigkeit aufführen. Die Nachricht sollte an alle Gäste weitergeleitet werden. Ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass es das Schlimmste für das Brautpaar wäre, diesen Inbegriff des Cringe an ihrem besonderen Tag ertragen zu müssen. Nach Absprache mit dem Trauzeugen des Bräutigams hat dieser an die Schwiegermutter appelliert, die Idee zu stoppen.
Appelliert? Ja. Da muss Heiner Geißler helfen.
So, die Idee zu stoppen. Bisher ohne Erfolg, auch weil sie eine sehr meinungsstarke Frau ist.
Okay.
Man kann sich vorstellen, was man da für ein Problem hat.
Ich würde die gerne anrufen.
Nur zur Checkerfrage. Bringen wir die Frau von dieser Idee ab? Oder ist es unausweichlich, dass es zu dieser Peinlichkeit kommen wird und sie im schlimmsten, wahrscheinlichsten Fall alleine anfängt zu tanzen und niemand macht mit? Also wir brauchen dringend
Ich möchte anbieten, dass wir die zu dritt anrufen nächste Woche.
Das ist exakt mein Vorschlag. Also ich habe jetzt hier ich würde jetzt, weil ich sehe auch wirklich meinungsstark, ist ja nun sehr nett formuliert für...
Resolut.
Ja, starrsinnig auch. Resolut und lässt auch nicht mit sich verhandeln.
Ja.
Ne? Man kennt ja solche Schwiegermütter. Das ist ja das Klischee einer Schwiegermutter, dass diese also da irgendwie machen, was sie wollen, sozusagen. Ich halte das auch für eine große Gefahr, wenn ich mir vorstellen würde, es wäre meine Hochzeit und dann macht da einer zu We Are Family. Einzeln
Albtraum.
Oder mit allen zusammen einen sogenannten Flashmob.
Flashmob,
ich würde mich vor allen Leuten erschießen.
Ja,
ich würde das machen wie dieser Typ vor Gericht, der dann noch diesen Giftshot trinkt.
Ja.
So würde ich es machen.
Ja. Ich habe eine Lösung für das Problem. A, wir bieten an, dass wir dir mit der Dame mal reden.
Ja, hier.
Weil wir kennen uns ja auch aus, also hier im Podcast und das nächste Woche, weil wir kennen uns ja auch aus mit Popkultur, muss man ja sagen. Das ist unser Thema jeden Tag. Mhm.
Wenn das alles nicht nützt oder sie so meinungsstark ist, dass sie nicht mit uns telefonieren möchte, dann appelliere ich an die Hochzeitsgesellschaft, dass sie dem Ganzen zusagen. Und wenn der Flashmob startet, wird nur eine Dame.
Ja, aber das ist ja
da mitmachen.
Nee, das ist ja genau seine. Das ist ja schon.
Das soll er machen.
Ja.
Das ist ja, doch aber dann ist auch ein Cringe.
Das ist das, mal, das. Du ist, musst das dir überlegen. So du merkst so dir das dein Leben cringe. Lang. Du merkst dir ja. das dein Leben lang. Weißt du noch, wie deine ja. Mutter damals als einzige ja. getanzt hat? Das ist ja, ja dann ist in dem im ja. Leben drin. Das ist ja, ja dann in der kollektiven Erinnerung.
Eingefräst.
Du ja, schämst dich was zu Tode, ja. weil alle Leute, die du kennst und liebst, alle. Das ist ja auch das Wesen ja. einer Hochzeitsgesellschaft ist, dass alle Leute, die dir nah, aber auch ein wenig weiter entfernt am Herzen liegen,
und die man
sind
einladen
da.
Muss. Also alle Leute, die man gerne und die man einladen muss, sind da.
Es sind alle da, die man kennt.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Und dann steht die Mutter auf und we are family. Und dann gibst du zwei.
I got all my sisters with me.
Und dann gibst du ein bisschen Gehüstel und dann setzt sie sich wieder hin. Oh. Weißt du, diese Stühle.
Das ist völlig gaga.
Diese Stühle rücken nach Standing Ovations, weißt du?
Oh, ich krieg einen ganz kalten Schweiß. Wir müssen mit der reden. Es gibt nur eine Lösung, dass man in einem Podcast mit dieser Frau redet. Und wir stellen uns zur Verfügung.
Die andere Variante wäre, das ist natürlich jetzt, da muss man jetzt gucken, wie man das rechtlich also organisiert, wäre einfach, dass wir die Frau in Gewahrsam nehmen.
Dass wir die einkerkern?
Entführen irgendwie.
Ja, dass wir die einfach 3 Tage lang praktisch, sagen wir, es ist einsperren irgendwo. Ja. Das würden wir auch anbieten.
Ich würde mich jetzt ungern strafbar machen.
Es ist auch wiederum eine Sache, was unterschreibt sie vorher und so weiter.
So, ja. Also wir, die Hand ist ausgestreckt.
Ja.
Ey, habt ihr das gehört mit der Raff-Frau?
Mhm.
Also das Klette? Fasziniert mich so sehr.
Die haben Klette gefunden.
Die haben die Klette gefunden. Also, kurzer Recap, in den 70er Jahren und bis fast Anfang der 90er Jahre gab es Terror von der Roten Armee-Fraktion. Und das war hat Deutschland wirklich in Atem gehalten. Große politische Debatten, wie begegnet man denen? Teil wurde gefasst, Teil wurde eben bis heute nicht gefasst, gerade von dieser letzten Generation. Und zu der gehört Frau Klette, richtig?
Klette ist ihr Kampfname.
Ihr Kampfname. Wie heißt die nochmal im Namen?
Vergessen.
Liefern wir nach. Ist ja wurscht. Jedenfalls, die gehört dazu. Es gibt so 3 sogenannte von der Bildzeitung getaufte Raff-Rentner, auch sehr gut, die noch auf freiem Fuß sind und die bis heute mutmaßlich immer noch Geldtransporter überfallen, um sich die Knete zu holen, um ihr Leben weiterzuführen. Denn sie sind ja praktisch, glaube ich, weltweit gesucht, ne?
Das schon, ja. Also sie hat jetzt auch noch nebenbei, also die hat zwei Sachen gleichzeitig ungefähr gemacht. Sie hat auf der einen Seite mit einer Bazooka auf Geldtransporter geschossen, auf der anderen Seite Nachhilfe gegeben.
Und sie hat Beihilfe zum Mord. Es sind in zweifachen
Fällen. Das ist jetzt nicht so, die haben jetzt nicht irgendwo so Bananen geklaut.
Alles
ne?
Sachen, die auch noch nicht verjährt sind, die man also strafrechtlich auch verfolgen darf. Und so ist passiert. 30 Jahre nach den mutmaßlichen Taten wurde sie jetzt in Kreuzberg, wahrscheinlich vom Biomarkt, in Ketten gelegt, ne? Und jetzt will ich von euch wissen, was glaubt ihr, wenn man diese Vergangenheit hat und auch unter einem anderen Namen da in Kreuzberg lebt und offenbar auch gerne sie macht gerne Capoeira-Kurse, meint ihr, dass man sowas verdrängen kann? Die Tatsache, dass man gesucht wird und dass irgendwann der Tag kommt, wo die Handschellen klicken? Oder ist das was, mit dem man jeden Morgen aufwacht? Wie schätzt ihr das ein?
Ich glaube, sie ist jeden Morgen damit aufgewacht. Das, was ja auch dafür spricht, ich glaube, sie hat bei ihrer Verhaftung auch so einen Satz gesagt, ich weiß ihn jetzt nicht mehr genau, aber dass sie sagt, irgendwann muss es passieren. Oder ne, also irgendwas so, ach Gott sei Dank, ist ja Armseelruhe jetzt. Ne?
Ja, so ein bisschen Erleichterung fast.
Sie ist
schon,
jetzt, glaube ich, Mitte 60.
65, ja.
65,
ja.
Haben die Handschellen jetzt.
Aber dachte ich schon bei so Sachen wie, ach, wir überfallen jetzt mal ein Spielcasino oder so. Ne? Mhm. Also so, wenn du auf der Fahndungsliste stehst, oder du weißt, du wirst per Haftbefehl gesucht, da hast du doch gar nichts mehr. Also selbst wenn du sagst, der Coup ist mir gelungen, ich wurde nicht direkt verhaftet, aber ich bin danach zur Fahndung ausgeschrieben. Da hast du doch keinen schönen Tag mehr.
Das sagt dir aber auch jeder, der, es gibt einen Podcast, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen kompletten Namen, er heißt, glaube ich, mit Vornamen Maximilian, macht mittlerweile selber True Crime Podcasts, aber seine, zumindest in der Öffentlichkeit, seine Bekanntheit kam daher, dass er seine eigene kriminelle Geschichte erzählt hat. Ein junger, sehr sympathischer Mensch, der mit großer Reflektiertheit und Distanz jetzt über sein vorheriges Leben spricht und eben sehr genau weiß, was los ist. Also hat auch die eher größeren Dinger gedreht und war auch europaweit oder weltweit zur Fahndung ausgeschrieben, war auch auf der Flucht. Und das Wesentliche, was da hängen bleibt, ich reiche den Namen und den Podcast mal nach.
Das kann Pfeife doch hier nachreichen.
Ja,
ne?
Genau.
Pfeife reicht es hier.
Machen wir jetzt, genau, wie das heißt.
Ja, Klaas meint hier Maximilian Pollux und seinen gleichnamigen Podcast Pollux.
Und da ist so die wesentliche Information, das ist dann kein lebenswertes Leben mehr. Weil man nichts, man kann an dem Leben aktiv so auch nicht mehr teilnehmen. Das war vielleicht vor 80 Jahren war das anders, vor 80 vielleicht nicht, aber so vor vielen, vielen Jahren, in dem man in einer nicht undigitalisierten Welt gelebt hat, ohne Gesichtserkennungskameras an jedem McDonald's und ohne digitale Bezahlmethoden und sonst was für Möglichkeiten, dich irgendwie so datenerfassend kenntlich zu machen. Das ging früher noch, aber jetzt natürlich, wo dich dein Handy in jeden Master einloggt, das ist ja gar nicht mehr möglich. Du kannst ja gar nicht mehr einfach abhauen.
Ja, anscheinend geht's. Also ja. Die hat sich ja 30 Jahre mal noch da so rumgedrückt. Ne?
Naja, klar, aber ich glaube, du musst halt...
Sie heißt
du musst
übrigens halt wirklich Daniela Klette. Ja. Also das ist nicht nur ihr Raffname, sie heißt Daniela Klette, ich habe nochmal nachgeschaut, 30 Jahre untergetaucht.
Aber das, ich glaube, das geht dann, wenn du lebst wie vor 1000 Jahren, dann funktioniert das. Wenn du wirklich keine, das alles nicht...
Aber dann gehst du doch nicht zum Capoeira.
Nein, aber guck dir an hier Romano Provenzano, den italienischen Mafia-Boss, den man dann aus so einem kleinen Verschlag irgendwo in den Bergen geholt hat, der 30 Jahre lang nur noch mit Pizzinis, mit so kleinen Zetteln, mehr oder weniger die größte Mafia Italiens regiert hat, weil das der eine Weg ist. Das sind kleine Zettel, da stehen Anweisungen drauf, die werden danach verbrannt. Das geht. Aber wenn man irgendwie denkt, man möchte im Hier und Jetzt leben, dann kann man das vergessen. Das ist also ein Leben, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was man leben würde. Also, das ist ja keine, na klar, die ist jetzt nicht mehr 20, aber 65 ist jetzt auch kein Alter. Mit 65, wenn du alles richtig gemacht hast, geht da der schöne Teil los. Da wird es nochmal richtig lustig für alle. Da muss man in der Regel nicht mehr viel arbeiten.
Und wenn nur noch 2 Jahre.
Und wenn man, ja, aber wenn man Glück hat, hat man vielleicht sogar eine ganz okaye Rente oder hat sich irgendwie Gedanken gemacht und dann geht's los. Das ist doch scheiße. Also es ist doch jetzt keine sehr, sehr alte Frau, die da verhaftet.
Ich finde es irgendwie spannend, weil mich auch irgendwie die Frage umtreibt, ob sie heute noch die Ideale hat, die sie zu den Taten als 20-Jährige bewogen haben. Also auch wirklich kein Kavaliersdelikt, so wie gesagt, Beteiligung am Mord in 2 Fällen, wirklich schreckliche Sachen. Das ist ja wirklich spannend. Ne? Und 65, also 30 Jahre später büßt du eben für Taten fast eines, kann man ja sagen, überspitzt anderen Ichs, ne? Von jemandem, der am Anfang des Lebens steht, mit anderen Vorstellungen auch in einer anderen Bundesrepublik gelebt hat. Das ist, finde ich, irgendwie beeindruckend.
Ja, aber es gibt ja auch so zwei Sichtweisen auf Strafe. Also wenn sie jetzt direkt danach geschnappt worden wäre, hätte sie auch viel Zeit damit verbracht, sich über das alte und vielleicht dann sich neu entwickelnde Ich nachzudenken. Es gibt ja einmal die klassische Bestrafung, dass man einfach sagt, wenn man was macht, kriegt man eine Strafe dafür. Und das wird dann gemacht. Und das, was dann danach folgt, ist dann entweder der Versuch einer Wiedereingliederung, einer Resozialisierung und zu schauen, passt man noch zu dieser Gesellschaft und wenn nicht, was macht man dann? Und dann gibt es eben die Pflicht des Staates sozusagen, dich fernzuhalten vom Rest der Gesellschaft, wenn du noch nicht in der Lage bist, mit dem, wie du bist oder wie du reagierst, zurückzugehen in das normale Leben. Und das sind ja 2 verschiedene Sachen. Und diese Selbsterkenntnis zu sagen, ja, das bin so nicht mehr ich und Reue zu zeigen, Reue zeigst du ja auch nur, wenn du vielleicht irgendwie selber nicht mehr verstehen kannst, warum du das gemacht hast. Ja, das gehört, das ist da, glaube ich, auch die bitterste Erkenntnis, zu sagen, wie dämlich oder ideologisch versprengt kann man sein, um solche radikalen Taten zu machen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass du glücklicher bist, wenn du 40 Jahre da sitzt und sagst, ja, da hat aber Spaß gemacht. Also alles nicht gut, insofern vielleicht
wir
schon
werden
ganz,
das weiter verfolgen.
Schon ganz sinnvoll, da dran zu bleiben, ja. 2 sind noch unterwegs, oder wie?
Ja, einer wurde jetzt noch gestern verhaftet. Da weiß man nicht, wie hängt er damit zusammen. Das wird sich wohl noch klären.
Und einer von den 3 Opas da.
Es ist möglich. Deswegen, wir nehmen jetzt auf, es ist, 5:55 am Mittwoch. Kann sein, dass einer der Opas ist oder eben auch nicht. Ja.
Ich habe gesehen, eigentlich hat sich ein schöner Kreis geschlossen, denn meine allererste Notiz, die ich hatte hier in meiner Notiz-App für Baywatch Berlin, war Pokémon Go. Pokémon Go. Habe ich
gespannt, wie sich ein Kreis schließt.
Ja, der Kreis schließt sich deswegen, weil ich damals ganz viele Leute habe rumlaufen sehen in so einem Park, die alle auf ihr Handy geguckt haben und die alle so vom Typ her gleich aussahen.
Ja.
Wir waren alles so ähnliche Leute.
Ja.
Und damals habe ich nur vermutet, es sei Pokémon und dann wurde mir das hier so bestätigt, dass es wahrscheinlich so ist. Ne? Und jetzt war ich wieder in diesem Park, Jahre später. Und auf einmal waren wieder überall diese dann sehr sich gleich verhaltenen Grüppchen, die alle so ganz, also nicht sind wie andere Leute im Park, sondern alle haben ihr Handy oder teilweise 2 Handys, gucken da drauf und suchen da ihre Viecher. Also ihre Pokémon.
Ja.
Weil, und dann habe ich dann jetzt gesagt, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, das habe ich vor ein paar Jahren nicht gemacht, jetzt quatsche ich einen an. Ja. Und frage mal, was die hier eigentlich machen, weil mich das interessiert hat. Das sind alles so Leute, die so aussehen, als hätten sich zu Hause schnell noch irgendwie ein bisschen Scheiblettenkäse gemacht und eine Jacke übergeworfen und los in die richtige Welt hinaus. Und da habe ich den gefragt und gesagt, was macht ihr denn eigentlich hier? Ja, es ist ein Event hier. Sag ich, was denn für ein Event? Habe ich gesagt, ein Pokémon-Event. Wir müssen Pokémon sammeln. Und da sind also Kinder dabei, aber auch 50-Jährige. Und alle sind am Pokémon sammeln. Und die laufen durch den Stadtpark und sammeln an jeder Ecke da digital, also, ne? Das ist jetzt für
ist
mich
das
so,
noch ein Ding?
Das ist ein Riesending. Witzig. Überall sind Leute.
Irgendwie, wenn du es gerade so hättest, hätte ich wieder Bock, das hätte ich
dann
Bock
zu machen. Und dann standen Leute zwischen, also parkenden Autos draußen, ja. Und dann stehen die aber in diesen kleinen Schlitz zwischen zwei parkenden Autos, da wo die Türen sind. Ne?
Ja.
Ich habe gesagt, warum steht ihr denn hier? Hier genau ist eine Arena. Weil man braucht, ja, wenn man seine,
da
können
wir
gegeneinander
machen,
antreten, genau. Und dann hat einer zu mir, und dann habe ich gesagt, das ist ja interessant, habe ich dann gesagt. Und das war, ich fand es auch interessant. Und dann hat einer zu mir dann gesagt, und der sah also nicht aus, als wenn er viel Tageslicht sieht, der hat dann zu mir gesagt, weißt du was, ich bin immer nur zu Hause. Und das ist doch immerhin besser, als zu Hause rumzusitzen.
Ja,
hat der zu mir gesagt.
Ja,
und dann dachte ich, ja, stimmt.
Es ist auch besser als Magnetangeln.
Das stimmt
nein,
nicht.
Nein, das ist
falsch. Das müssen wir schon.
Nein, das stimmt nicht. Magnetangeln ist auch besser als zu Hause rumsitzen.
Jetzt können wir gar nicht mehr über.
Du hast genug zu Hause rumgesessen, du alter Schimmelheini.
Ja, das stimmt.
Du hast zu Hause rumgeschimmelt.
Das stimmt.
Jetzt können wir gar nicht mehr über Elden Ring reden, Schmitty, ne? Schade.
Nee, habt ihr mitgekriegt?
Ach, nee.
Was mit Elden Ring?
Da ist irgendwas, aber das können wir nächste Woche uns mit langweilen.
Download Content, 21. Juni. Die Erweiterung. Ich steig wieder ein.
Ja?
Ja.
Die meinst Erweiterung. Kriegst du dann neue Pistolen?
Du hast es noch drauf?
Da gibt's alles. Da gibt's neue Rüstung, neue Waffen, neue Kampftechniken, neue Gebiete, neue
Trockner, neue Waschmaschine.
Ja. Ich habe mir den Trailer, glaube ich, 30 Mal angeguckt.
Echt?
Ja.
Also man kann sagen, wenn man Elden Ring Fan
ist. Und die Analysen, ne? Also es gibt dann von den ganzen Streamern und so gibt's dann Analysen von dem Trailer, wo vermutet wird, was
sag mal,
dahinter steckt.
Sag mal, willst du nicht eigentlich mal in der Zeit mal ein bisschen mit uns mal twitchen? Können wir nicht mal ein bisschen...
Ja,
wir nicht,
streamen.
Du sollst mal Twitcher sein jetzt. Wir wollen ja irgendwas davon haben. Ey, du wirst Twitcher. Jetzt für die neue Erweiterung von Elden Ring machen
dir.
Wir einen Baywatch Berlin Twitch-Kanal.
Ja.
Und dann kannst du da twitchen.
Das ist gut.
Und wir kommen auch mal vorbei. Und dann bringe ich dir immer Monster Energy, wenn du müde wirst.
Wir werden geteert und gefedert.
Nein,
nix.
Wenn du das erste Mal zockst, dann machen wir einen Stream.
Wir twitchen.
Wir machen das so einen Stream.
Wir twitchen.
Wir können auch Knossi anrufen, der muss uns erklären, wie das geht. Und Papa Platte soll auch erklären. Und dann machen wir das.
Das ist doch gut.
Das machen wir einmal. Komm.
Ja, komm. Du willst aber nicht Magnetangeln. Jetzt machen
wir machen
mal.
Uns dann so
sieht
zum
jeder,
Clown,
wie horstig du das spielst.
Ja. Ja.
Du nein, kannst uns das sagen. Wir rufen alle an. Pass auf, wir planen das jetzt. Wir rufen nächste Woche Knossi und Papa Platte an. Die sollen uns beraten, wie wir das da wissen müssen zu dem Thema.
Nein, die sollen
Knossi ist der Falsche. Ich will Hand of Blood.
Nein, aber das ist mir viel zu speziell
was,
auf dein Zeug da.
Hand of Blood?
Ich kenne deine Typen da nicht.
Und
ich kenne nur
Platte.
Papa Platte und Knossi.
Ja, Papa Platte ist okay. Der spielt nämlich gerade mit Hand of Blood, spielt der Elden Ring
okay.
zusammen durch.
Ja, dann fragen wir den mal. Dann fragen wir mal, ob du da bei denen mitmachen
keinerlei
darfst.
Interesse. Es ist keine Koketterie.
Doch, doch.
Es ist einfach, ich bin so beyond. Von
aber was heißt denn Interesse? Die sollen uns doch nur beraten. Der Papa Platte hat gerade neun Streamer
Awards
gewonnen.
Er soll da bei denen mitmachen.
Nein, wir machen noch einen eigenen Kanal.
Hat er nicht, naja, klammern
wir
einen eigenen Kanal.
Wo wir einmal für eine Stunde da irgendwas zeigen,
die sollen
mal laut
die
lachen
Leute
und dann
mal,
ist der Kanal wieder
doch die
tot.
Leute mal rüberschieben da zu dir.
Und die sollen uns ganz viele diese Bonbons schicken, wo wir Geld von kriegen. Weißt du? Ist ja nicht so, auch mit so Bonbons
nee, das
und
bei
Blumen?
TikTok, glaube ich. Ja. Wo dann immer so...
oh, danke, eine Rose.
Wo dann alle so Cowboyhüte
ja,
aufhaben, dann kriegt
geil,
man Geld, ne?
Ja.
Ja, genau. Also ich sehe zu, wie man da die Kohle rausquetscht.
Ja.
Du bereitest dich jetzt vor.
Bereite dich vor, Schmidt. Trainier schon mal. Nächste Woche Papa Platte und der andere Elden Boss.
Kohle rausquetschen da.
Ja, was meinst du? Machen die das, machen
die sind
alle
schweinereich, die Streamer.
Monte hat einen Lamborghini.
Ja, der macht das auch ein bisschen länger, ne?
Jetzt ist erstmal gut. Du trainierst.
Du hast ja kein Zeitlimit von mir.
Du trainierst, Klaas macht den Willi Weber und ich hol uns Papa Platte und den Drogenbaron. Wie heißt er da, den Killer Heini da?
Ich hol den Rollator jetzt. Ich bin Weber, ne?
Du bist Willi Weber, du holst das Geld.
Ja, und Rollator jetzt aktuell. Ja.
Können wir Magnetangeln machen? Stattdessen.
Auch.
Bei Twitch? Wen interessiert das denn?
Das machen wir jetzt. Das ist gut.
Nein, du.
Ja, aber das Magnetarm wird auch. Das streamen wir auch bei Twitch.
Nein, das ist
alles. Das streamen wir auch.
Ihr habt keine Ahnung. Ihr rafft gar nicht.
Ist scheißegal. Wir kriegen das hin.
Du, dir.
Was wir alles wuppeln, wenn wir nur wollen.
Es ist noch kein Elden Ring vom Himmel gefallen.
Ja. Nächste Woche Papa Platte und der Boss vom Blut oder wie der heißt mir. Das finde ich alles noch raus. Ich finde den aber gut. Ich kenne den von TikTok. Der hat so eine Brille und der ist sympathisch und nett und die
also,
sind alle super.
Schmitti, Knossi, Papa Platte und der Blut.
Knossi, ja
Knossi da raus. Er hat damit nichts
was
zu tun.
Was ist mit Knossi?
Wenn wir Scheiße geschickt bekommen, dann können wir Knossi fragen. Aber in Eldring ist er offenbar kein Experte.
Nee. Aber kann er nicht daneben sitzen einfach?
Nein, das will der doch auch gar nicht.
Nee.
Ich hab mir Scheiße geschickt.
Liebe Grüße, lieber Knossi.
Gut, also, dass wir nochmal so eine Goldidee
oh,
zum Ende
toll,
haben.
Oh, jetzt werden wir richtig jugendlich, endlich.
Ey, cool. Das nennt man,
merkst
dass ich
so richtig,
Sachen,
wieder so der, die Lebensenergie in mich zurückkommt.
Und ich find's auch immer toll, dass du auf der einen Seite wehrt er sich dagegen, ne? Und auf der anderen Seite bist du richtig scharf drauf, Elden Ring zu spielen und dir ist es fast
ja,
egal, was wir drumherum aufbauen.
Nee, ja, mit den Experten
nee.
Auch.
Gut, egal, wir machen es jetzt.
Es werden jetzt Wochen und Monate vergehen, in denen ich mir überlege, wie krank ich werde.
Auch zu lamentieren jetzt.
Wie soll denn dein Twitch-Name sein? Du kannst nicht einfach Thomas Schmidt heißen.
Schmidti auf Blatt oder so.
Du bist, genau.
Blutechse oder
Horrorsmith.
So. Blutechse finde ich.
Genau, Blutechse.
Blutechse.
Ja.
Blutechse, das ist gut.
Blutechse.
Ja. Fantastico, die Blutechse.
Blutechse Schmidt. Blutechse Schmidt. Können wir direkt mal als Folgentitel testen. Komm, Blutechse Schmidt. Komm, das ist geil.
Das diskutieren wir jetzt mal aus hier.
Alles Liebe, alles Gute, danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube so.
Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist ein Stein.
Es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.